Herzlich willkommen zum Metal.de Podcast, der Podcast über Heavy Metal und allem, was dazugehört. Pure fucking Metal!
Hallo, mein Name ist Dominik Rothe.
Hi, und ich bin Jan Wischkowski und ihr hört den Metal.de Podcast.
Hier sprechen wir über Heavy Metal, alle dazugehörigen Subgenres und werfen auch den ein oder anderen Blick über den Tellerrand.
Außerdem sprechen wir hier über unseren Redaktionsalltag und beantworten auch die ein oder andere Frage, die Metal.de betrifft. Ja, Dominik, bevor wir jetzt wirklich loslegen, nochmal einmal ganz kurz zu der eigentlich geplanten Leserkommentarfolge. Die haben wir etwas zugunsten von InsideMetal.de aufgeschoben. Hintergrund ist, dass wir bei den Aufnahmen ein paar technische Probleme hatten und die sowieso neu produzieren müssen. Und in dem Zwischenzeitraum kam halt die Frage nach InsideMetal.de von eurer Seite auf. Deshalb haben wir das jetzt vorgezogen und euch nicht so ganz hintereinander sehr ähnliche Folgen zu präsentieren, haben wir uns jetzt entschieden, das noch ein Stück weiter nach hinten zu verlegen und begeben uns heute tatsächlich ein bisschen zurück in der Zeit. Ne, Dominik?
Jo, bei mir sogar in die Teenie-Zeit.
Bei mir auch. Also so alt bin ich auch nicht.
Ja. Wir wollen nämlich heute mal ein bisschen über Nu Metal quatschen. Da gab es ja zum Beispiel vergangenes Jahr erst noch zwei gleich dicke Jubiläen aus dem Genre. Linkin Park mit ihrem Debütalbum und Deftones mit White Pony.
Stimmt, da war ja was. Ja. Um da mal gleich einzusteigen, und ich fand das nämlich ganz witzig, weil ich mir gerade Gedanken darum gemacht habe, nenn doch mal spontan deine 5 Lieblings-New Metal-Alben.
Puh. So aus dem Bauch raus ist das natürlich gar nicht so einfach. Aber auf jeden Fall Iowa von Slipknot. Wenn wir denn jetzt Deftones mitzählen, was ich eigentlich nicht tun würde, aber irgendwie wurden sie ja doch immer in diese Schublade gesteckt, also machen wir es jetzt einfach, dann auf jeden Fall noch White Pony. Bei Linkin Park aus persönlichen Gründen doch eher Meteora. System of a Down, Toxicity und um Limp Bizkit komme ich, glaube ich, nicht drum rum, und dann nehme ich Significant Other. Und du?
Okay, ich habe es mir vorhin im Hinterkopf ganz leicht gemacht und war, ja, zweimal Linkin Park, also die ersten beiden Alben, und zweimal Slipknot, auch die ersten beiden Alben, und dann wurde es schwierig und da bin ich tatsächlich dann bei El Niño gelandet und deren Debütalbum, nämlich der Revolution oder umgekehrt, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber das ist ja schon eine ganze Weile her. Und aber so leicht, also als wir jetzt in Vorbereitung auf die Sendung gerade nochmal ein bisschen durch die New Metal Bands gegangen sind, sind mir dann doch noch ein paar mehr eingefallen, die ganz cool sind. Aber ich glaube trotz allem, dass man nicht auf die 5 Alben sogar festnageln könnte. Aber hast du damals eigentlich verstanden, dass New Metal so abgelehnt wurde von den Älteren?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte einen Kumpel, der war ein bisschen älter als ich. Der wohnte zu dem Zeitpunkt aber schon sehr weit weg, beziehungsweise ich bin sehr weit weggezogen. Und als ich dann anfing, mich für so Gitarrenmusik zu interessieren, war dann Nu Metal schon so einer meiner ersten Zugänge. Und als wir uns dann mal wieder gesehen haben und ich ihm das erzählt habe, so war er halt schon längst irgendwo bei Black Metal und so angekommen. Und das war dann für ihn alles nur irgendwelche komische Kommerzkacke. Also das habe ich schon sehr, sehr früh irgendwie gelernt, dass das nicht so für den Oldschool-Metaller nicht unbedingt so das Ding ist.
Gelernt oder auch verstanden, dass das so verhasst ist?
Ja, eher gelernt. Das mit dem Verstanden kam dann erst später.
Ich muss gestehen, ich habe das bis heute nur so bedingt verstanden. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so der Generationenkonflikt dann. Ne? Metalcore wurde dann ja auch eine ganze Zeit lang gehasst. Ich weiß gar nicht, was findet man heute kacke als gestandener Metaller?
Also wahrscheinlich immer noch Metalcore, weil danach nichts mehr kam.
Stimmt. Naja, ja.
Oder auch vielleicht diese Trance-Core-Eskimo-Callboy-mäßigen Sachen.
Ja, aber ich glaube,
aber die sind ja am Ende auch nur ein Auswuchs davon.
Genau, ich glaube ja, wahrscheinlich war es das dann. Aber ich finde ja, also Metalcore hat ja so ein bisschen überdauert. Würdest du sagen, New Metal ist tot?
Puh, tendenziell auf eine gewisse Art und Weise irgendwie schon. Also ich meine, gut, Deftones sind halt immer noch da, aber wie gesagt, ich fand es immer schon schwierig, die überhaupt in diese Nu-Metal-Schublade zu schicken, weil die Also ich meine, Nu Metal ist eh so ein schwieriges Genre, weil was Disturbed jetzt mit Korn gemeinsam haben, hat sich mir auch noch nie so richtig erschlossen. Aber Deftones waren für mich schon immer mehr sowas wie Radiohead oder so eine Band, die sich sowieso auf jedem Album neu erfindet und einfach in überhaupt kein Genre gepresst werden kann.
Aber das gilt ja, also, oder nicht ganz so extrem, finde ich, wie Deftones, weil Deftones da irgendwie so krass mit reinzuzählen. Die waren halt irgendwie modern. Ich glaube, das war so das Problem. Alles, was irgendwie moderner war, wurde halt in diesen New-Metal-Topf gepackt, wobei die Back-to-School-EP von Deftones fand ich schon sehr New-Metal-lastig.
Ja, das ist wahr. Aber da hat Chino Moreno, der Sänger, ja auch später mal gesagt, dass er den Song auch unglaublich bereut, weil das so ein Ding war, wo den die Plattenfirma quasi gesagt hat, so hey, wir brauchen jetzt unbedingt noch irgendeine Single, so macht man noch irgendeinen Song, den wir dafür nehmen können. Und dann haben die ja den Pink Maggot aus so einem 7-Minuten- Brecher dann so ein 3-4 Minuten Mainstream-Radio-Song zusammengebastelt, so.
Ich fand den damals cool.
Ja, damals fand ich den auch cool, heute kann ich es irgendwie nicht mehr hören, so. Ich weiß auch nicht.
Ah, doch, also ich hab's letztens irgendwann mal nach 10 Jahren oder so wieder gehört und muss auch sagen, ich hab's auch dann als irgendwie, ja, wahrscheinlich der Nostalgie-Charme. Aber da gibt's ja jetzt so ein paar Sachen, wo wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen in die Haare kriegen werden. Ja. Wollen wir mal einfach, oder?
Aber zum Thema, ob Nu Metal tot ist, ich meine, keine Ahnung, Linkin Park, ob da nach dem Tod von Chester Bennington nochmal irgendwas kommt, ist ja eh fraglich. Und
war das Metal denn hatten, am Ende noch Nu Metal?
Wollte ich gerade sagen, vom Nu Metal hatten die sich ja auch mit dem dritten Album quasi schon komplett abgewandt. Korn dümpeln ja auch jetzt seit 10 Jahren ziellos vor sich hin, von einer komischen Dubstep-Platte zur nächsten uninspirierten Wir klonen uns selbst Platte, so. Da kommt ja auch nicht mehr viel. System of a Down auch schon. Ja, also mir geht's jetzt nur irgendwie um neue Platten, die da vielleicht noch kommen mit Relevanz, so. System of a Down, da kommt ja auch schon lange nichts mehr. Ja, gut, jetzt letztens irgendwie 2 neue Songs, so, aber ja, weiß ich nicht. Da so die Vibes, die die Band in Interviews verbreitet, ist ja auch, dass man da mit einem neuen Album nicht mehr rechnen braucht. Und sonst...
Ich überlege gerade.
Bizkit.
Slipknot.
Ja, Slipknot wäre jetzt vielleicht so eine der wenigen Nu-Metal-Bands, die so ein bisschen auch bei ihrem Sound geblieben ist und die heute tatsächlich noch relevant sind und Platten veröffentlichen, wo sich auch Leute für interessieren. Aber sonst ist da ja echt nicht mehr viel von geblieben und es sind ja auch... Zumindest nicht, ich wüsste auch nicht, dass da nochmal neue Bands nachgekommen wären, so. Weil, wie du schon sagst, irgendwann so Mitte der 2000er war dann Metalcore halt das Ding der Stunde, so. Und da, das hält sich ja auch bis heute. Aber Nu Metal.
Ja, ich habe immer mal sind, glaube ich, irgendwie so vereinzelt Nu Metal-Scheiben bei mir über den Schreibtisch gewandert. Aber ich muss gestehen, ich fand die, glaube ich, alle ziemlich beschissen. Also, sagen wir mal so, es kam einfach nichts mehr Neues, Gutes nach. Und der Rest, wie du sagst, dümpelt rum. Also ich glaube, das beste Beispiel für rumdümpeln und nichts mehr wirklich Relevantes raushauen, wäre POD. Also da kam ja eine ganze Reihe nach Satellite. Und ich muss gestehen, ich kann mich an kein einziges Album von denen jetzt erinnern, das ich wirklich noch cool fand. Also ich glaube, ich habe mir noch mal eins gekauft dann mit 16, 17. Aber umgehauen oder dass ich das irgendwie im Gedächtnis behalten hatte, nö.
Ja, also für mich waren die sowieso immer ein One-Hit-Wonder. So Youth of a Nation und das war's. So
ja, das Album hat schon noch ein bisschen mehr zu bieten.
Ja, also Satellite kenne ich zumindest, also den Titelsong kenne ich noch, aber dann wird's schon dunkel bei mir mit POD.
Ja, aber ja. Also jetzt, na hier, Boom gab's noch, glaube ich. Oder hier kam's zu Boom. Das kennst du bestimmt auch.
Ja,
also den finde ich gar nicht so geil, den Song, aber der hat es ja damals einfach in verschiedene Filme geschafft und glaube, bis heute wird er immer mal noch gezückt. Aber sonst, ja, irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, was danach passiert ist. Ich habe es einmal live gesehen.
Das war auch gut. War's gut?
Ja, das war wirklich gut. Das war, aber El Niño waren besser. Also, die waren auch mit dabei und die waren besser. Aber das ist ja auch so eine Band, die für mich eigentlich nur mit dem Debütalbum richtig geglänzt hat. Das hatte so einen schönen rohen Charme und war für die damaligen Verhältnisse ja dann dem Südamerika-Einschlag, also mit dem Latino-Einschlag ja auch noch mal ein bisschen exotischer. Und ich glaube, das Album danach war schon so, ja, hast du noch 2 coole Songs drauf, dann war es aber so ein bisschen mehr Kuschelrock.
Ja.
Und ab da weiß ich gar nicht, ob die Band nochmal, also für mich zumindest hat sie nicht mehr wirklich was Relevantes rausgebracht, aber die sind zum Beispiel auch immer noch da.
Ja, da, es existieren ja tatsächlich noch viele von den Bands, die so Ende der 90er, Anfang der 2000er in dem ganzen Nu-Metal-Hype hochkamen. Nur wie gesagt, wenn du mich jetzt fragst, welche wirklich geile Platte hat denn irgendeine dieser Bands in den letzten 10 Jahren noch veröffentlicht, würde mir keine Antwort mehr einfallen, glaube ich.
Wird's schwierig. Also ich.
Also außer Deftones, die veröffentlichen regelmäßig geile Platten, aber wie gesagt,
Genau. Also ja, gut,
definitiv irgendwie ein Sonderfall.
ich mag ja auch ein paar von den neueren Linkin Park-Sachen. So,
Na, da haben es
aber.
bei mir immer nur einzelne Songs geschafft, mich nochmal
Das,
irgendwie abzuholen.
genau.
So ganze Alben konnte ich mir da irgendwann nicht mehr geben.
Das stimmt allerdings. Aber da sind ja auch tatsächlich noch eine ganze Menge anderer Bands, die so ein bisschen unter diesem Trademark New Metal damals liefen, die eigentlich wirklich was anderes machen. Also Soulfly zum Beispiel.
Ja, habe ich auch nie verstanden, warum die in diese Ecke gedrückt wurden. So, also klar, weil sie zu dieser Zeit aufkamen, als Nu Metal halt gerade überall drauf gestempelt wurde, weil man damit mehr Platten verkaufen konnte. Aber eigentlich war ja Soulfly immer so, also zumindest am Anfang, so die Fortsetzung von dem, was der Max Cavalera vorher mit Sepultura auf Chaos AD und vor allem Roots gemacht hat. So dieser Mix aus diesem Grooving Metal mit so Tribal-Einflüssen.
Ja,
Und
ich
was daran
glaube.
Nu Metal sein sollte, hat sich mir nie so richtig erschlossen.
Ja, ich glaube, das hat einfach auch richtig viel damit zu tun. Das war so ein bisschen der Zeitgeist da, es war ein Zeitgeist da, es war modern. Und es hat halt so gleichen Schlag Leute angesprochen, ne? Oder war so ein bisschen die
Ja.
Schnittmenge. So, hast du Slipknot gehört, hast du halt irgendwie auch Soulfly gehört.
Ja klar, ich meine, die haben ja sogar ein Feature zusammen gemacht. Wie hieß das nochmal? Jump the fuck up oder so? War
Ja.
doch, glaube ich, Soulfly mit
Das war
Corey
tatsächlich
Taylor.
auch damals irgendwie, also in der Nu-Metal-Phase, muss ich gestehen, konnte ich mit Soulfly noch weniger anfangen als heute. Außer eben den Song, den habe ich tatsächlich echt gefeiert. Und ich glaube, es gab noch ein oder zwei andere Soulfly-Nummern, die richtig gut waren. Aber sonst war dieser Groove-Kram nicht so wirklich was für mich. Also ich war auch nie so der unfassbarste Korn-Fan auf diesem Planeten.
Nee,
Es gab halt echt
das.
coole Songs, aber der ganze Stil hat mich nicht so 100% gecatcht. Ich war dann, entweder war es dann halt so ein bisschen das Rap-lastigere oder halt so dieser kompromisslose Krach, den Slipknot dann in den Ohren meiner Eltern aufgefahren haben.
Ja, also bei Korn hat mich auch immer nur so Follow the Leader, glaube ich, was das einzige Album, was mich so richtig abgeholt hat von denen. Ansonsten war es mir dann oft auch einfach ein bisschen zu eintönig. So, keine Ahnung. Ich fand bei Korn war immer sehr relativ weh. Also die haben halt ihren Sound am Anfang gehabt, also später ja dann irgendwann nicht mehr. Spätestens als sie mit Skrillex irgendwas gemacht haben, war der Korn-Sound ja auch flöten gegangen. Aber die hatten am Anfang halt so ihren völlig einzigartigen Sound und der ist auch irgendwie cool, aber für mein Gefühl hatte der sich auch sehr schnell irgendwie totgeritten. Weil da ist nicht viel passiert so bei dieser Band.
Nee, also so richtig überraschend war einfach auch kein Album. Ich kann mich auch erinnern, ich habe die jetzt in meinem Leben zweimal live gesehen und sie haben es wieder korrigiert auf dem Summer Breeze Tour. Wann war denn das? 2, 3 Jahre?
2 oder 2, 3 Jahren, ja.
Da war es
Da habe ich sie
richtig
auch nur
gut.
so aus der Ferne gehört.
Ja, ich habe das tatsächlich sehr genossen, mir das, oder ich war überraschenderweise, habe ich das sehr genossen, mir das reinzuziehen. Das war nämlich tatsächlich überraschend stark. Aber als ich glaube, mit 17, 16, 17 war ich mal in einer Arena in Berlin bei einem Korn-Konzert. Und das war wirklich unfassbar schlecht. Also, keine Ahnung, das war ein Soundbrei, aber mit ein bisschen Videoshow untermalt. Und ich weiß nicht, ob es einfach der Tontechniker halt nicht auf die Kette bekommen hat oder ob das dann irgendwie an der damaligen Zeit lag. Aber das war sehr enttäuschend. Ich weiß nur, ich habe mir dann. Das ist auch was, was ich mir jetzt, wo ich jetzt mich frage, wie ich das damals tun konnte, ein unfassbar, also wirklich unfassbar hässliches Korn-T-Shirt gekauft für sage und schreibe 30 Euro.
Wow, stolzer Preis.
Und noch nicht mal richtig hochwertig von der Qualität. Also ich habe
Ja.
das, ich glaube, ich habe das irgendwann weggeschmissen sogar, oder ich habe es noch irgendwie verkauft. Aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, war das vielleicht dann, also wenn ich es verkauft habe, war das auch nicht mehr als für 3,50 € oder so.
Wie viele von den Nu-Metal-Helden hast du denn überhaupt live gesehen? Bei manchen gab es ja auch nur relativ kurze Zeitfenster, wo das überhaupt so möglich war.
Lass mich mal überlegen. Also ich war tatsächlich, da muss ich meiner Mutter danken, ich durfte sehr, sehr viel und sehr, sehr früh auf Shows gehen, also so mit 14 in Begleitung. durfte ich Linkin Park tatsächlich sehen zu Hybrid Theory Zeiten. Damals hatten die auf jeden Fall noch Dima im Gepäck. Das war ja immer so ein bisschen der Geheimtipp in dem ganzen New Metal Bereich. Wen habe ich denn noch gesehen? POD und El Nino waren mal gemeinsam auf Tour. Ich glaube, unfassbar oft, ohne dass sie es wollte, und eigentlich fanden es immer alle scheiße, Puddle of Mud, die überall in der Vorband waren. Und also bei besagten Korn-Konzert übrigens auch, das war wirklich richtig lustig, da waren sie Opener und es sind bis auf die ersten zwei Reihen alle Leute rausgegangen, um sich ein Bier zu holen.
Ja, ist ja auch eine schreckliche Band.
Genau, und kamen dann bei der zweiten Vorband bei Trust Company wieder alle rein und sind dann halt, nee, Quatsch, stimmt, erst waren Trust Company, da war es voll drin, dann haben Puddle of Mud angefangen und alle sind rausgegangen und kamen zu Korn wieder. Es war auf jeden Fall sehr erheiternd und, glaube ich, sehr offenbarend für die Herrschaften. Und jetzt wird's, ich habe, also Papa Roach habe ich dann auf jeden Fall auch erst auf dem Summer Breeze gesehen. Disturbed habe ich mal live gesehen und das war auch richtig gut zu Belief-Zeiten, also zum zweiten Album. Irre ich mich? Oder? Doch, das hieß Belief.
Ja, ja. Das müsste die zweite gewesen sein.
Da haben sie ohne Vorband gespielt und beide Alben komplett am Stück durchgezockt. Das war also so, das war richtig, richtig gut. Vor allem, ne, du gehst als Disturbed-Fan hin, zahlst Eintritt und kriegst halt die volle Ladung und nicht noch irgendwelchen Randquatsch. Murder Dolls habe ich mal gesehen. Auch in einem kleinen, abgegammelten Schuppen. Stone Sour, Slipknot, mehrfach sogar, und Staind, die ja auch immer noch so ein bisschen unter New Metal fallen, aber auch eher so im Vorprogramm von Linkin Park. Boah, und jetzt bin ich mir tatsächlich unsicher, also Soulfly noch, aber das war dann auch eher später auf Festivals.
Krass.
Und du?
Ja, ich habe ungefähr nichts davon geschafft, live zu sehen. Also gut, Deftones habe ich zwei oder dreimal gesehen, was auch immer cool war. Soulfly habe ich ein paar Mal gesehen, weil die ja auch an jeder Steckdose spielen. Und dann wird es schon eng. Also ich habe es tatsächlich irgendwie nie geschafft, obwohl ich da mit 14 total drauf abgefahren bin und auch ähnlich wie du, dank der Toleranz meiner Eltern schon sehr früh auf Konzerte durfte. Trotzdem habe ich es nie geschafft, da irgendwie Limp Bizkit, Linkin Park oder Slipknot oder so mal mitzunehmen. Was dem 14-Jährigen in mir bis heute auch ein Dorn im Auge ist.
Dass du Slipknot verpasst hast, oder?
Ja, also, dass ich ungefähr alle verpasst habe.
Ja, ich habe aber auch so ein paar Bands, wo ich mir denke, irgendwie, ja, ich habe die echt verpasst. So, das ist, also da weiß ich auch noch, da habe ich mich das eine Mal tierisch geärgert, dass die Tour halt hier in Berlin nicht halt gemacht hat. Das war so eine Roadrunner Records Tour, die hatten ja immer mal so, wo sie dann so ein Package rumgeschickt haben. Ja. Und da weiß ich noch, es waren auf jeden Fall Spineshank und Chimera. So, die habe ich beide auch nie live gesehen. Da habe ich mich richtig geärgert. Ich glaube, dass ich tatsächlich Static X gerne mal live gesehen hätte. Auch wenn ich von denen eigentlich nur zwei Songs oder so cool finde. Ach, Machine Head habe ich noch live gesehen, auch wenn man, also auch zu ihrer New Metal Zeit.
Wo wir ja gleich nochmal. Machine Head habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen, aber die bedeuten für mich sowieso was völlig anderes als New Metal. Auch wenn es da diese zwei unglücklichen Alben gibt, auf denen
Rob Flynn plötzlich meinte,
er müsste sich jetzt hier irgendeinem Trend anbiedern, was ich auch bis heute nicht verstehe. Weil das ist bei keiner Band jemals gut gegangen. So.
Ja, zu der damaligen Zeit haben sie halt bei mir offene Türen da mit dem Stil eingerannt. Und deswegen habe ich da echt so einen Nostalgie-Charme, dass ich das auch echt immer noch irgendwie cool finde. Wobei, wenn man das jetzt im großen Kontext Machine Head betrachtet, hätte man das vielleicht unter einem anderen Bandnamen veröffentlichen sollen und wäre damit besser gefahren.
Ja. Also gerade Supercharger geht halt einfach gar nicht. So. Das ist ein furchtbares Album.
Doch, das geht schon. Nein. Wenn man also damit
Crashing Around You war Rob Flynns erbärmlicher Versuch, einen auf Linkin Park zu machen. Das geht nicht.
Ich habe schon mal gesagt, also, der Song ist echt cheesy. Ich habe den ja gerade vorher nochmal gehört.
Cheesy ist das Einzige, was dieser Song ist. So,
aber ich finde ihn, der ist halt, das ist halt echt ein Popsong, ne? Also ja, mehr furchtbar. Oder minder.
Ich meine, das ist doch grauenhaft. Dann machen die halt mit Burn My Eyes und The More Things Change zwei ultra geile so Groove-Metal-Alben, die einfach richtig Killer sind. So, und ich meine, allein The Vidian ist halt einfach ein Oberhit.
Das stimmt.
Und dann kommt und dann kommt The Burning Red und man denkt schon so, okay, was ist da kaputt gegangen? Und dann kommt Supercharger und macht alles noch schlimmer und noch weichgespülter, noch glattgebügelter, noch gar keine Ecken und Kanten mehr. Einfach nur noch irgendwie so, okay, wir wollen jetzt krampfhaft in die Charts und dann haben sie damit auch noch eine kolossale kommerzielle Bauchlandung hingelegt, so was ihnen ja sogar damals den Plattenvertrag mit Roadrunner Records gekostet hat. Das muss man halt als Band auch erstmal hinkriegen.
Das stimmt und man muss ja auch dazu sagen, also es gab ja dann noch die Live-Platte, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie die
hieß. Hell Alive.
Genau. Die fand ich tatsächlich sehr cool, vor allem, weil ich finde, dass diese Burning Red Songs live echt was hermachen, aber die Platte kannst du dir überhaupt nicht anhören, das geht gar nicht vom Sound her.
Ja, also Hell Alive finde ich tatsächlich auch ganz gut, die hat noch so mit die erträglichsten Songs von diesen beiden Nu-Metal-Platten gemixt mit den geilsten Songs von den ersten beiden, so dass und halt super fett produziert, also gerade für ein Live-Album tönt die ja schon immens derbe aus den Boxen so, also nicht, dass ich der Band jetzt irgendwie unterstellen will, dass sie da im Studio nachgeholfen hat, das glaube ich nämlich eher nicht, aber Hell Alive hat ja schon einen ultra fetten Sound.
Ja, also die hat richtig Spaß gemacht, ich erinnere mich auch, die habe ich rauf und runter gehört damals auf dem Discman.
Also die taugte dann auch so als astreines Best-of von Machine Head bis dahin halt super gut.
Ja, weißt du, über wen wir noch, also wir haben ja hier noch ein paar Bands, über die wir gleich sprechen müssen, aber fiel mir gerade auf bei Bands, bei so One-Hit-Wonder-Bands.
Crazy Town?
Ja.
Oh Gott. Also da kann ich wirklich... Puff. Also gut, jetzt hab ich so darüber gelästert, wie käsig und glatt gebügelt die Supercharger von Machine Head ist. Aber
genau, und dann kommt Butterfly.
Dagegen ist Supercharger natürlich ein musikalisches und auch textlich hochintellektuelles Meisterwerk, so, da braucht man ja gar nicht drüber sprechen. Also Crazy Town ist ja schon so mit der absolute Bodensatz von dem, was unter Nu Metal so lief.
Ja, es ist schon sehr, sehr, also Trash im negativen Sinne, ne? Also ja, im mülligen Sinne. Wobei ich fand das, also ich hatte das Album auch, das gehört nämlich tatsächlich zu den drei ersten Nu Metal-Entdeckungen bei mir. Also Crazy Town, Linkin Park und tatsächlich Incubus, glaube ich, war das damals noch. Mit irgendeiner Single, die mich dann auch relativ früh, aber ich glaube, das war auf jeden Fall, Crazy Town war auf jeden Fall das zweite Album, was ich mir von meinem Taschengeld gekauft habe. Ja. Und es gab, glaube ich, der Titelsong oder nur Toxic oder so, der hatte halt irgendwas, aber ich habe ihn jetzt auch ewig nicht mehr gehört, deswegen kann ich nicht sagen, ob da irgendwas bis heute kleben geblieben ist. Aber der Rest des Albums war echt enttäuschend.
Ich hatte damals, als Butterfly rauskam, halt auch schon einen Kumpel, der schon ein paar Jahre älter war als ich und der den Song halt irgendwie mega cool fand und so. Und dann fand ich den auch damals cool. In der Grundschule oder was ich da, ich weiß gar nicht mehr, wann kam der raus, 2001 oder so oder 2000, fand ich den dann auf jeden Fall auch noch cool. Aber als ich dann älter wurde, dachte ich, und das dann nochmal irgendwo gehört habe, dachte ich erst so, oh Gott, was ein Quatsch. Und dann irgendwann kam aber der Oberknaller, weil ich dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es kam, mal rausgefunden habe, dass diese eine catchy Gitarrenmelodie, die in dem Song ist, die ja auch alle, ne, wenn du irgendwie sagst, so Butterfly, haben das ja alle sofort im Ohr, die ist halt ein Sample aus einem Instrumentalstück von den Red Hot Chili Peppers. So, also
okay, das war mir nicht bekannt.
Das einzig Coole an dem Song ist halt von einer ganz anderen Band so. Auf dem Chili Peppers Album Mother's Milk ist so ein Instrumentalstück drauf, Pretty Little Ditty, und da kommt diese Melodie drin vor und Crazy Town haben die halt auch einfach gesampelt und dann so ein Rap-Rock-Song da drum gebastelt. So. Also das einzig Gute an dem Song ist nicht mal von Crazy Town.
Ja, das ist ja, ja genau, One Hit Wonder war ja damit quasi so ein bisschen der Punkt, weil danach kam ja eigentlich auch nichts mehr bei denen, oder? Also jetzt kam noch irgendwie, waren sie mal wieder auf Tour, glaube ich, irgendwann vor ein paar Jahren, wo es dann für die ganz kleinen Clubs gereicht hat in Deutschland, aber das war es eigentlich. Genau, POD war das andere One-Hit-Wonder, was wir ja schon durch haben. Mir fällt dabei noch Taproot ein.
Taproot? Die sind so One-Hit-Wonder, die sind völlig an mir vorbeigegangen. Was zur Hölle
hast du
denn damit auf sich?
Du kennst Taproot nicht? Nee. Die haben einen, der ist halt echt Klischee New Metal bis zum gewissen Grad, aber ich finde den echt cool, musst du dir mal reinziehen. Ich glaube, ich muss jetzt mal kurz gucken, ob der, wie der heißt. Ich habe von denen noch nie was besessen. So, die waren mal auf irgendeiner Roadrunner Compilation, glaube ich, bei Disturbed irgendwie mit drauf. Aber die tauchen hier nämlich auch in der Liste auf. Und der Song heißt Poem.
Okay.
Also kann man sich mal geben, wenn man halt wirklich nochmal so ein bisschen in Nostalgie verfallen möchte, weil das ist wirklich, ja, anders kann ich nicht sagen, das ist halt wirklich auch vom Text her eher so die niedrigere Ebene.
Apropos One-Hit-Wonder, was ist bei dir mit Drowning Pool?
Boah, das war eher so, man hat es so genötigt gehört, weil so viele New-Metal-Bands gab es ja gar nicht, die irgendwie cool waren. Aber also, ich hat mich ehrlich gesagt nie so richtig gekriegt. Dich?
Okay. Nee, also ich meine, Buddies ist natürlich einfach, also der lief damals halt auch überall, dem Song ist, konnte man ja nicht entkommen. Aber dann habe ich mir irgendwie die Platte dazu, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Album hieß, so egal war es mir, angehört und dachte so, ja okay, den Rest kannst du halt auch komplett vergessen. So. Also es ist so eine Band, die bis auf diesen einen coolen Track irgendwie auch nichts zustande gebracht hat, was irgendwie hängen geblieben ist.
Ja, das Lustige ist, das fällt mir gerade dabei ein, das waren ja auch die frühen Evanescence-Tage.
Evanescence, ja. Die dann auch in diese Schublade gedrescht wurden, obwohl die da ja auch gar nichts, also wirklich überhaupt gar nichts verloren haben. Niemals so.
Aber interessant, ne? Also ich, ja. Da fällt mir nämlich gerade ein, da war nämlich auch der, oh, wie hieß denn der Hit damals?
Fallen. Nee, Fallen. Bring Me to Life. Fallen war das Album.
Ach so, ja genau, Bring Me to Life. Da war doch auch noch dieser eine Gastsänger von 12 Stones oder so dabei.
Ja, wo er her war, weiß ich bis heute nicht, aber ja, genau.
Aber ich weiß, dass ich habe mir dann nämlich die Band angehört von ihm und fand die eigentlich cooler, weil das halt wirklich noch New, also das war halt auch Klischee New Metal. Ja. Aber ehrlich gesagt auch nicht viel hängen geblieben sonst. Also ja, ne, Emily, Stimme kannst du mögen, kannst du nicht mögen. Vorhin über die Bodycount-Platte nochmal eine hitzige Diskussion mit einem Kumpel.
Ach so, weil wo sie jetzt auch drauf zu hören war letztes
genau.
Jahr.
Genau. Und ich finde den Song ja cool.
Ja, ich finde ihn auch super.
Und er findet ihn scheiße wegen Emilys Stimme, deswegen kann er sich den gar nicht schön hören, meinte er. Okay. So, warte mal, ich gucke hier jetzt nochmal die. Ich finde das, manchmal ist Google ja tatsächlich eine schöne Quelle, um ein paar Sachen aufzugreifen. Übrigens, ich war auch nie der riesen System of a Down-Fan. Also ich finde Toxicity großartig, ich finde das musikalisch, das Können, alles total super. Ich habe es mir nur selber so gut wie nie angehört.
Ja, also damals dachte ich halt so, boah, System of a Down, das ist die krasseste Band in Sachen, boah, die sind irgendwie virtuos und die haben voll die komplexen Songstrukturen und bla und was man halt so mit 13, 14 denkt, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, dass es auch Bands wie Tool gibt oder so, die dann wirklich komplizierte Songs haben oder Dream Theater oder was weiß ich, also irgendwelche Prog-Metal-Sachen. Bevor ich sowas entdeckt habe, war System of a Down für mich der Gipfel der musikalischen Komplexität und für mich waren das alles absolute Genies in dieser Band. Wenn ich es mir heute anhöre, muss ich da immer so ein bisschen drüber lächeln. So. Also einzelne Songs finde ich immer noch cool, aber so abgedreht und völlig out of this world, wie ich das damals empfunden habe, ist die Mucke von denen ja eigentlich dann doch nicht irgendwie.
Jein. Ich glaube, es macht auch viel diese Stimme und die Hektik, die so ein bisschen in den Songs irgendwie. Also ich fand sie immer hektisch.
Ja, das stimmt.
So, das war schon besonders, glaube ich, vor allem im Kontext New Metal irgendwie.
Ja, nee, dass die ihren eigenen Sound haben, würde ich ganz klar zustimmen so, aber so hochkomplex und kompliziert, wie ich das damals empfunden habe, sind die meisten Songs von denen ja jetzt dann doch nicht.
Ja, was ist denn bei dir eigentlich mit American Head Charge?
Ja, null Bezug zu, also
echt nicht?
Bei dem Bandnamen hört es bei mir echt schon auf, so, aber alles mit American im Namen ist halt eh schon. Kannst du, also, nee.
Ich habe ein Album besessen, weil das ja auch in dieser ganzen Slipknot-Welle dann irgendwie mitschipperte, ja. Also die ganze Band. Das war eigentlich auch nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so, dass es jetzt irgendwie die 20 Jahre, naja gut, 15 Jahre, die das jetzt her ist oder so, überdauert hätte. So, das, also deswegen, ich wollte jetzt nur mal droppen, ob du damit irgendwie was anfangen kannst, aber jetzt
kommt absolut gar nicht.
Jetzt kommen wir mal nochmal zu einer Band, die ich nämlich jetzt wirklich vergessen hätte, obwohl man sie eigentlich nicht vergessen darf. Und nein, wir kommen noch nicht zu einer, wo wir uns gleich wahrscheinlich ein bisschen in die Haare kriegen, aber Und zwar Kitty.
Da kann ich nur die Schultern zucken und sagen, voll an mir vorbeigegangen.
Echt?
Immer schon.
Nicht ja. mal gehört? Oder?
Nee, also könnte ich jetzt aus dem Stegreif echt nicht einen Song nennen. Ich habe keine Ahnung.
Also, die haben natürlich aber gewonnen damals, dass sie eigentlich eine der wenigen Frauenbands waren, ne?
Ja, also das wollte ich gerade sagen. Das ist das Einzige, was ich mit denen verbinde, dass die irgendwie mal eine Zeit lang dann bekannter, also unter anderem deswegen bekannt geworden sind, weil sie halt in diesem ganzen Männerwust im Nu Metal als hervorstachen.
Ja, allerdings fand ich tatsächlich Spit wirklich richtig, richtig gut. Also zumindest soweit ich mich erinnere, und gut, da ist ja dann auch, sind ja auch die Hits irgendwie drauf mit Brackish und so. Aber ja, doch, das war schon, waren schon, oder wirkte so wie halt so wütende Teenie-Mädels. Also nicht mal im negativen Sinne, weil der war ja umgekehrt genauso. Da hast du dann die bickligen Teenie-Jungs, die rumbrüllen mussten.
Ja.
Da waren es dann halt Mädels und die haben halt noch so ein bisschen anderen Schwung reingebracht. Also es war auf jeden Fall, also war halt guter New, oder okayer New Metal. So, ich glaube, danach ist da aber auch nicht mehr so viel passiert, was man hätte verfolgen müssen.
Aber wo wir da gerade bei sind, was war denn mit Flyleaf? Waren die überhaupt irgendwie Nu Metal?
Boah, da kann ich dir gar nichts zu sagen, da bin ich tatsächlich raus.
Also komme ich jetzt auch nur drauf, weil die ja auch eine Sängerin haben, die dann eine Zeit lang irgendwie sehr populär auch war.
Ja, mir fällt gerade ein, ich habe, meine Frau hatte mir, wir haben so eine Auto-Playlist, wo wir halt allen möglichen Quatsch immer reinpacken, den man irgendwie, der einem gerade so einfällt. So halt auch vor allem so Nostalgie-Sachen oder Sachen, wozu du gute Auto fährst. Und ich weiß echt nicht, es gab noch eine Band mit einer Frau am Gesang. Aber ich komme gerade nicht drauf, wer das war. Ich weiß nur, dass ich sie damals auch nicht kannte und die immer so ein bisschen mit Kitty im Auto dann verwechseln. Und irgendwie, glaube ich, auch schon jedes Mal gefragt habe, welche Band das ist. Aber fällt mir auch jetzt nicht ein.
Aber welche Band wolltest du denn jetzt noch ansprechen, bei der wir uns wahrscheinlich in die Haare kriegen werden? Ich bin schon ganz gespannt.
Limp Bizkit.
Ah, ja, dann
finde ich mal nämlich los. Komplett beschissen und überbewertet und ja, ich glaube, prollig trifft es ganz gut auf in einem Sinne, der eigentlich in meiner Wahrnehmung nur peinlich ist.
Ja, prollig trifft es ja auf jeden Fall schon ganz gut, wobei auf die erste Platte trifft das ja noch gar nicht so zu. Diese $3 Bill, y'all, die war ja echt noch komplett anders als dieses dicke Hosegehabe, was die dann danach an den Tag gelegt haben. Die ist ja viel näher noch an dieser düsteren Atmosphäre von den ersten Korn-Alben, was ja jetzt auch nicht von ungefähr kommt, weil Jonathan Davis die Welt ja auch irgendwie entdeckt und gefördert hat am Anfang. Da liegt so eine gewisse Ähnlichkeit ja dann auch nahe. Aber ja, klar, so ab Significant Other war es ja dann nur noch hier die dicken Baggies und die rote Basecap und dicke Hosegehabe. Aber ich muss zugeben, gerade das Album fand ich damals unglaublich stark und ist auch, also ich habe irgendwann vor ein paar Jahren nochmal bei Limp Bizkit reingehört und dachte dann auch so, was ein Quatsch, aber auf dem Album sind schon irgendwie ein paar Hits drauf. Und die danach, die Chocolate Starfish, die ja dann auch so übel geglättet war, wie man eine Band nur glätten kann, habe ich aber als Teenager auch bis zum Erbrechen rauf und runter laufen lassen, so. Also, weiß ich nicht, My Way, My Generation, Rollin, der Mission Impossible 2 Song, der da drauf
stimmt,
war.
Stimmt, der war so eigentlich ganz gut. Aber
alles Sachen, die bei mir echt in Dauerschleife liefen, aber danach war es ja dann auch vorbei, so. Also
ja, das waren so die Songs, die ich halt auch irgendwie, glaube ich, dann immer so gehört oder mitgehört habe und auch noch ganz okay fand. Aber ich habe, also so diesen Riesenhype da drum habe ich nicht irgendwie nicht verstanden. So, ich habe ja auch viel Hip-Hop und Rap davor gehört und fand das tatsächlich dann immer irgendwie so ein bisschen albern. Wobei ich sagen muss, das Coolste, was Fred Durst in dem Zusammenhang je gemacht hat, war halt der Roland-Remix mit DMX. So, der hat mich dann irgendwann abgeholt. So, den finde ich auch immer noch. Den hatte ich letztens irgendwann mal ausgegraben. Der hat echt, macht Spaß. So, aber weiß ich nicht. Ich konnte mich mit denen, es war ja wichtig zu dem Zeitpunkt, eigentlich so überhaupt gar nicht identifizieren. Weil da ging es ja dann auch immer um fette Karren und schieß mich tot. Das,
ja, bäh. Das habe ich ehrlich gesagt so als Teenie alles noch gar nicht so wahrgenommen, auch wenn du natürlich rückblickend absolut recht hast. Aber da haben mich auch, also bei Limp Bizkit dann auch schon, also das erste Album war halt echt so ein absoluter Burner für mich, weil das halt noch so richtig fies ist. Mit so Sachen wie Nobody Loves Me, was ein Song war, der dem Teenager Dominic auch sehr aus der Seele gesprochen hat, so wie das halt bei fast allen Teenagern wahrscheinlich der Fall gewesen wäre. Oder keine Ahnung, Counterfeit, Pollution, Sour, Stalemate, Clunk, da sind schon irgendwie auch so, also da sind auch schon Sachen drauf, die ich sogar heute noch irgendwie als abgedreht bezeichnen würde.
Also ich glaube, bei mir war aber eher dann so das Feeling People Equal Shit von Slipknot.
So, ja, das kam dann bei mir irgendwann danach.
In der Zeit. Also so dieser Herzschmerz-Teenie war ich nicht.
Ja. Und sonst, also ich fand zum Beispiel auf der Chocolate Starfish so, so Mainstream-tauglich die auch ist, aber da ist mit Boiler auch ein Song drauf, den ich auch heute sogar noch super gut finde, weil der auch total, der ist halt so total atmosphärisch, dicht und irgendwie, ja, im Zusammenhang mit Limp Bizkit klingt es ja schon fast komisch, aber irgendwie sogar ein recht erwachsener Song, der halt überhaupt nichts mit diesem...
Ich runzel hier übrigens gerade die Stirn.
Das mit diesem dicke Hose-Gehabe zu tun hat. So, also Boiler, finde ich, ist ein super Track. Den kann ich mir auch heute noch mega gut geben. Aber der ist, wie gesagt, der sticht ja auf dem Album auch schon hart heraus, so stilistisch. Okay. Was man aber natürlich sagen muss, ist, dass Fred Durst schon immer nicht singen konnte, kein guter Rapper ist und auch kein toller Shouter. Also, dass diese Band Erfolg hat, liegt zumindest nicht an seinen Qualitäten in dem Bereich. Aber irgendwie war er dann wahrscheinlich... halt so ein gutes Maskottchen so. Und die Band um ihn herum ist ja schon einfach, also die Instrumentalisten bei Limp Bizkit, die haben ja schon alle, die verstehen ihr Handwerk, sage ich jetzt mal, und die haben ihm ja schon immer ein paar coole Tracks auf den Leib geschrieben.
Okay, ich runzel weiter ein bisschen die Stirn, aber lass das dann mal dabei bewenden. weil du gerade meintest, düsterer Song und so, dabei fällt mir nämlich jetzt auf, dass wir über eine Band noch gar nicht gesprochen haben, die finde ich, also die tauchte in diesem New-Metal-Kontext immer auf und die ersten Alben, also ja, kann man irgendwie schon zuordnen, aber ich fand sie, fallen da immer so ein bisschen raus, und zwar Mudvayne.
Auch immer ein bisschen an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Weiß aber gar nicht so richtig, warum. Hatten die nicht auch, war das nicht auch so eine Maskentruppe?
Ja, so ein bisschen, aber die waren eigentlich, waren die, ich habe immer das Gefühl, also,
so, ja, genau.
So in meinem Freundeskreis waren das immer eher so die Bad Boys. Also so, oder so ein bisschen mysteriös, weil über Mudvayne, so Slipknot waren so gehypt, ne? Masken hin oder her. Irgendwie hast du dann ja doch die Bilder ohne Dings bekommen und Mudvayne waren irgendwie immer noch ein bisschen was anderes.
Aber also ich hatte halt, als ich das erste Mal auf Mudvayne gestoßen bin, da kannte ich Slipknot halt schon und dann war das für mich eher so dieses, ja okay, noch so Masken, also noch so eine Maskenträgerband, so brauche ich jetzt irgendwie nicht, so Slipknot ist doch das Ding und alles andere, so, die sind jetzt doof.
Ja, aus meiner Sicht völlig in Deutschland völlig unterbewertet gewesen in diesem New Metal Kontext. So, ich habe die auch nicht wahnsinnig intensiv gehört, das kam echt erst so ein bisschen später, dass man dann nochmal so ein bisschen mehr reingehört hat, aber die waren schon gut. Also, das war schon noch mal auch ein bisschen dunkler einfach. Apropos One-Hit-Wonder, ich gehe hier, sorry, dass ich wieder darauf zurückfalle, Huberstank tauchen hier bei mir in der Liste. Ich habe gerade noch eine neue Liste gefunden.
Also, wer auch immer die in eine Nu-Metal-Liste steckt, hat aber auch eine andere Band gehört als ich. Also, das ist ja eher, weiß ich nicht, so Alternative-Mainstream-Rock, der, weiß ich nicht, Nickelback dann eher noch näher steht als irgendwelchen Rap-Metal-Kombos, so.
Aber ganz im Ernst.
Ohne das jetzt despektierlich zu meinen.
Aber so
Nickelback-Vergleichen sind ja immer schwierig.
Ja. Aber Nickelback waren ja eigentlich, sind ja auch in diesem New-Metal-Hype. Das war ja dann so ein bisschen die New-Rock-Seite,
ja,
so, ne?
Stimmt,
also so mit Three Doors Down noch, die ich tatsächlich, habe ich letztens auch mal wieder reingehört. Ja, das ist schon irgendwie schmalzig, kitschig, keine Ahnung, wie man das nennen soll, aber die haben schon ein paar coole Sachen rausgebracht, was ich von Nickelback jetzt ehrlich gesagt nicht behaupten kann.
Okay, das schreit nach einem, also Nickelback ist jetzt so ein großes Thema, ich glaube, da können wir fast schon eine eigene Podcast-Folge für machen, weil
ich hab das grad ist aber
eine
gesagt,
zutiefst missverstandene Band.
Oh, okay. Oh! Okay, ich habe jetzt gerade gedacht, du hast mich missverstanden und wolltest mich für Nickelback dissen und wollte da gerade schon abwiegeln, aber... Nee.
Das ist eine, also nicht, dass ich da jetzt der Riesenfan bin, aber das ist schon, also Nickelback und der Rest der Welt, das ist ein einziges großes Missverständnis, da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber dieses Fass jetzt aufzumachen, würde hier, glaube ich, den Rahmen sprengen.
Okay. Ich lasse das jetzt mal erstmal unkommentiert so stehen und runzel zum dritten Mal heute Abend die Stirn. Das bringt mich auch gerade so ein bisschen aus dem Konzept, weil ich hier noch ein paar Bands durchgehen wollte, weil ich das wirklich ein bisschen lustig finde, sich an dieser Liste abzuarbeiten.
Hast du früher Snot gehört?
Nee.
Deren Gitarrist dann später bei Limp Bizkit eingestiegen ist?
Also den Namen habe ich gehört, ich habe auch irgendwann mal einen Song gehört, aber ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt.
Du? Ja, die hatten eigentlich auch nur ein relevantes Album, so das erste. Dann ist auch der Sänger irgendwie bei einem Autounfall oder so gestorben und dann war die Band auch im Prinzip direkt schon wieder Geschichte. Aber die erste Platte war schon, habe ich als relativ fett in Erinnerung, auch wenn mich meine Erinnerung da durchaus trüben kann. Es ist sehr lange her, dass ich die das letzte Mal gehört habe, aber bei Snot hatte ich so das Gefühl, dass die auch so ein bisschen mehr so Hardcore-Einflüsse drin hatten und halt mehr auf die Fresse waren als viele andere Nu-Metal-Bands. Das hat mich damals auf jeden Fall schon sehr angesprochen.
Also ja, also ich kann mich da echt kaum dran erinnern. Ich weiß nur irgendwie mal gehört. Das gilt übrigens auch für Cool Chamber. Weil du vorhin meintest, so ja, hast du auch keinen Bezug zu.
Nee, absolut nicht.
Aber es gibt echt noch eine Menge Bands, über die wir nicht geredet haben, wo man vielleicht...
Ja, das ist wahr. Echt? Wo man so drüber nachdenkt, gab es doch mehr, als ich das immer so in Erinnerung hatte.
Ja, was denn mit Deutschland? Mit Fall In?
Nee, da kannst du mich mit jagen. Alles, was aus Deutschland jemals in Richtung Nu Metal kam, fand ich immer furchtbar. Und das klang für mich immer, also egal, ob es jetzt Fall In oder wer auch immer war, das klang für mich immer nur wie so ein bemühter... sehr schlimmer Abklatsch von dem, was in den USA zu dem Zeitpunkt passiert ist. So, da hat für mich nichts funktioniert. So.
Das ist auch echt interessant, weil ich kann mich auch an Fall In kann ich mich erinnern, so ein bisschen dunkel. Ich meine auch, ich mochte mal einen Song oder sowas von denen. Aber so richtig an deutsche Bands aus der Zeit fand man, glaube ich, auch einfach alles scheiße. Einfach auch schon aus Prinzip, weil es aus Deutschland kommt. Das war ja mit im Rap quasi eine Zeit lang auch so. Alles, was aus Deutschland damals kam, war man immer so, also ich mit 13 quasi, war alles, was deutsch ist, irgendwie eher so, aber eher der Ami-Kram interessant. Und das gilt irgendwie beim New Metal, hat sich das bei mir noch gehalten. Das hat sich irgendwann ganz krass gewandelt, musikalisch auch. Aber da war das wirklich noch so. So, ich gucke hier immer noch. Also ich weiß, dass wir noch eine große Band haben, über die wir sprechen müssen, aber ich will jetzt erstmal kurz nochmal diese ein One-Hit-Wonder oder Geheimtipps oder völlig relevante Bands, die man dann trotzdem gehört hat.
Trapped werden mir hier noch angezeigt, auch ganz furchtbar, aber...
Habe ich auch ehrlich gesagt, also Name klingelt gerade irgendwas, aber habe ich überhaupt keinen Bezug zu, wahrscheinlich auch völlig ignoriert.
Naja, das letzte Album von denen, was vor ein, zwei Jahren kam, hat sich in der ersten Woche irgendwie ein paar hundert Mal verkauft.
Schön. Ja gut, Mushroomhead, hattest du da jemals einen Bezug zu? Also es war ja eigentlich immer so ein bisschen, ich auch nicht. Also da bin ich auch raus. Ist auch
völlig an mir vorbeigegangen, so, keine Ahnung.
Lustig, in meiner Liste taucht jetzt sogar Marilyn Manson auf, aber es liegt, glaube ich, auch eher daran, dass das so
mehr an dem Zeitraum als der tatsächlichen Musik. Sind denn Papa Roach ein One-Hit-Wonder für dich?
Nein, und das war die große Band, auf die ich zu sprechen kommen wollte. Nein, okay. Sie sind für mich eher so ein Album-Wonder. So, ich habe ehrlich gesagt, ich bin danach nie wieder an die rangekommen nach der. Aber das geht mir echt oft so, dass ich eigentlich immer nur ein Album dann von der Band cool fand und den Rest dann echt schon wieder mich eigentlich nicht mehr interessiert hat. Und zwar die Infest. Also ich weiß, dass ich die Love Hey, Tragedy noch besessen hab und ganz furchtbar fand. Also die hat mich gar nicht gekriegt. Und in die
das ist Getting, so der allgemeine Tenor.
Ja, und in die Getting Away with Murder, die eigentlich, glaube ich, auch immer noch ziemlich gehypt wurde.
Das ist tatsächlich das einzige Album von denen, das ich mir jemals gekauft habe und das einzige Papa Roach Album, das ich in Gänze überhaupt kenne, Getting Away with Murder.
Und oder das, solltest du die Infest noch nachholen?
Das finde ich tatsächlich auch heute immer noch ganz gut. Allerdings muss man auch mal dazu sagen, auf dem Album klang Papa Roach auch schon weitaus weniger nach Nu Metal als noch vorher, finde ich.
Ich muss sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt schon verstärkt eher mit Metalcore angefangen gehabt, als die rauskam. So, da war das Thema bei mir irgendwie schon durch. Also übrigens ist es, fällt mir gerade dabei wieder bei der, nochmal um zum ganz zum Anfang zu kommen, bei der Meteora weiß ich auch noch, von der war ich am Anfang, als ich das erste Mal gehört habe und gekauft hatte, war ich auch wahnsinnig enttäuscht. Inzwischen kann ich das nicht mehr ganz so nachvollziehen. Aber damals war es halt dieser, für mich eine Enttäuschung nach der Hybrid Theory.
Weil sie so weichgespült war.
Ja, und also ich glaube, ich bin einfach mit viel zu hohen Erwartungen rangegangen. Das war bei Slipknot bei der dritten Scheibe dann auch so. Also ab da bin ich bei Slipknot auch echt ausgestiegen.
Aber die war ja auch schon irgendwo ein Bruch zu denen davor. Das muss man ja, also man hat schon gemerkt, dass Corey Taylor zwischendurch nochmal eine Stone Sour-Platte dann gemacht hatte.
Ja, und ich fand aber Stone Sour-Debüt fand ich halt echt gut.
Ja, das finde ich auch ein super starkes Album, aber das hat ja doch überdeutlich dann auf Slipknot abgefärbt bei der dritten. Da waren ja, auf einmal gab es da eine Akustikballade und so ein Song wie Before I Forget hätte ja auch fast genauso bei Stone Sour funktionieren können. So.
Ja, das stimmt. Ich weiß aber auch, das war auch wieder so eine, das was man ja heute kaum noch macht, am Release-Tag in CD-Laden rennen, um sich das Album zu besorgen.
Ja.
Ich weiß, ich habe das gemacht und Before I Forget war, glaube ich, damals noch so, da war man noch ja, so halt neuer Slipknot-Song, ne?
Ja.
Dass man das irgendwie cool fand und dann habe ich diese ganze Platte gehört und wollte sie gut finden, und aber ich glaube, spätestens nach dem dritten oder vierten Mal dachte ich so, nee.
Also ich habe ja Slipknot erst mit dem also entdeckt, als das Album gerade so in der Pipeline war und Duality auf MTV und Viva rauf und runter lief in den entsprechenden Formaten. Deswegen fand ich die Subliminal Verses dann doch immer noch ziemlich gut, wobei witzigerweise das erste Slipknot-Album, was ich dann in Gänze gehört hatte, war Iowa. Weil das hatte irgendwer, den ich kannte, und da habe ich mir das dann mal ausgeliehen, so, weil die Volume 3 noch nicht draußen war. Und da war ich dann aber auch ein bisschen überrumpelt, was für ein Geballer da auf einmal drauf war, weil das war ja doch, also selbst Duality oder so, also alle Singles, die aus der Volume 3 kamen, waren ja bei weitem schon nicht mehr so ein Geknüppel wie People Equal Shit oder was auch immer.
Das ist ja also egal.
Alles auf der Iowa ist ja viel brutaler.
Da bin ich richtig, richtig froh, aber bei mir gibt es da echt eine lustige Anekdote, wie ich dann zu Slipknot kam. My Plague. Da gab's,
der war auf dem Resident Evil
genau,
und da gab's mit drauf, ne?
Das Video zu, und der Song ist ja einfach mal mega catchy.
Ja.
Und ich weiß, ich habe den dann hier rauf und runter gehört, und dann war ich in Holland auf Klassenfahrt und war schon so, damals hast du ja dann noch so CDs zusammengebrannt und so, und dann war ich auf dem Schiff, und also wir sind da so mit dem Schiff, mit der Schulklasse durch die Gegend geschippert, und witzigerweise der Skipper hatte so eine riesen CD-Box, und da war dann die die Wait and Bleed Single, glaube ich. So mit zwei Songs oder sowas, die ich dann rauf und runter noch gehört habe. Und dann bin ich tatsächlich in Holland irgendwo einen CD-Laden mit meinem bisschen Taschengeld, das ich damals hatte und nicht für irgendwelchen anderen Quatsch ausgegeben habe, in den CD-Laden gegangen und habe mir das erste Slipknot-Album geholt. Und dann war alles vorbei. Also ich glaube, das war für mich in den Teenager-Jahren oder dann mit, wie alt war ich da? 14 oder 15? 8. Klasse war das auf jeden Fall. War es einfach völlig weg. Habe ich nur noch das Album gehört und habe mir dann ganz schnell noch die Iowa, die mich dann wiederum auch erst eine ganze Weile brauchte, bis ich die besser fand, bis zum gewissen Grad als die erste. Aber dann war halt Slipknot so die Nummer 1.
Die haben damals nach der Iowa auch noch so eine Live-DVD gemacht, Disaster Pieces, die auch
ziemlich
sehr geil ist. So, also da haben sie echt eine.
Die hatte ich auch original damals, die habe ich gleich mal zu Weihnachten gekriegt oder so.
Ich glaube, die habe ich sogar noch irgendwo hier rumstehen.
Meine ist komplett durchgenudelt gewesen. Ich musste die irgendwann wegschmeißen. Da ging halt, die ist nur noch gesprungen, weil die so oft gelaufen ist. Also es ist richtig schlimm. Also ich bin auch froh, dass ich irgendwann, das gleiche gilt übrigens für die Hybrid Theory. Ich glaube, die habe ich jetzt in der zweiten oder dritten Auflage, weil die halt einfach dann irgendwann hinüber waren. So, das lief hier morgens, abends, tagsüber im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer oder einfach auch mitten im Haus. da war schon eine Menge drin. Und ich glaube, wir reden jetzt schon wieder so lange über New Metal, dass wir eigentlich, jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, so die ganz wichtigen Bands durch. Vielleicht kriegen wir ja auch nochmal von Hörerseite noch so ein paar Hinweise, die mal eine zweite New Metal-Folge rechtfertigen würde.
Wir haben ja noch gar nicht über die Pioniere gesprochen, aber das ist natürlich auch wieder ein Fass für sich.
Über die Pioniere, das New Metal?
Ja, Rage Against the Machine, Stimmt. Body Count, die ganzen Sachen, die so vorher kamen und quasi den Weg geebnet haben.
Aber das ist ja die Historie und nicht die Nostalgie unserer Teenagerjahre. Oder hast du die Bands damals schon gehört und wahrgenommen?
Ja, Rage Against the Machine stimmt. Auf jeden Fall, ja. Also das kam bei mir tatsächlich sehr früh schon. Bei Body Count dann zugegebenermaßen erst deutlich später.
Also Rage Against the Machine kam bei mir tatsächlich auch erst relativ spät. Also ich war echt so ziemlich gefangen zwischen Linkin Park, Slipknot und fast allem, was Roadrunner Records dann so in dem Zusammenhang auf den Markt geballert haben. Und dann, wenn man mal links und rechts irgendwas aufschnappen konnte. Aber dann hast du ja wahrscheinlich jetzt nochmal eine Minute für den Monolog über die Pioniere.
Ja, eigentlich können wir jetzt auch eine Minute nur über Rage Against the Machine sprechen, weil das ist natürlich die Band, die Rap- und Rock-Elemente besser zusammengeführt hat, als jede andere Combo auf diesem Planeten jemals danach es getan hat. Die erste Platte ist natürlich ein absolutes Meisterwerk mit ausschließlich Killer-Tracks, die im Prinzip auch schon alles vorweggenommen hat, was in diesem Genre jemals Spannendes passiert ist später in dem Nu-Metal-Genre, auch wenn man es damals ja natürlich noch gar nicht Nu-Metal genannt hat. Und was bei Rage Against the Machine natürlich immer arschcool war, dass die halt alles live aufgenommen haben im Studio und was für einen Mega-Groove auf deren Alben sorgt und b, alle Töne, die man da so hört, eben nicht von irgendwelchem DJ-Gescratche kommen, sondern Tom Morello diesen Wahnsinn tatsächlich aus seiner Gitarre rausgeholt hat, was den Sound von Rage Against the Machine auch auf Gitarrenebene ja einfach völlig einzigartig macht. Gut, Evil Empire ist jetzt so ein bisschen das schwarze Schaf, weil da bis auf zwei, drei Tracks nichts Dolles drauf ist. Aber dafür war die letzte Platte, Battle of Los Angeles, dann wieder ein absoluter Killer. Das eine Coveralbum, was sie danach noch gemacht haben, ist auch absoluter Wahnsinn, wo die mal gezeigt haben, wie man eigentlich eine Coverplatte wirklich spannend macht, weil alle Songs, die darauf spielen, haben klingen halt einfach wie Rage Against the Machine Songs so. Also bei Street Fighting Man, als ich das damals als das erste Mal gehört habe, wäre ich niemals darauf gekommen, wenn ich es nicht irgendwie im Booklet hätte nachlesen können, dass das eigentlich ein Rolling Stones Song ist. Weil von dem Stones-Song bis auf den Text auch nicht mehr viel übrig war. Rage Against the Machine, super Band, sehr schade, dass da nach drei Alben und der Coverplatte schon Schluss war und nichts mehr gekommen ist, bis auf ein paar Reunion-Konzerte. Und ich glaube auch, also ich meine, letztes Jahr hätten ja auch wieder Konzerte stattfinden sollen. Mal gucken, ob das nächstes Jahr oder so dann mal was wird, aber noch ein neues Album glaube ich nicht. Und die Prophets of Rage-Sachen, die da zwischenzeitlich kamen, von den drei Musikern mit, Be Real und Jerk D, glaube ich. Die waren natürlich auch schon cool. Also ich fand vor allem die erste Prophets of Rage-Platte richtig geil. Aber es war halt nicht Rage Against the Machine. So.
Ja, ich bin da jetzt ein bisschen raus. Ich finde es halt immer auch schwierig. Ich kann mir ehrlich gesagt, also das ist mir gerade bei deinem Kurzmonolog zu Rage Against the Machine aufgefallen, ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt nochmal eine Platte in dem Kontext geben könnte, die ich richtig gut finde. Also gibt es bei dir jetzt irgendwas, wo du sagen würdest, also wartet man in dem ganzen Genre noch auf irgendwas, das einen umhaut? Weil, also ich bin musikalisch einfach weitergezogen.
Ja.
Und wenn ich Bock drauf habe, höre ich die alten Alben. Aber
ja, das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Aber eine neue Rage Against the Machine-Platte wäre jetzt die eine Sache, die mich da wirklich noch interessieren würde. Wobei ich auch, also ich meine, nach über 20 Jahren wären die Erwartungen an dieses Album ja so astronomisch hoch, dass sie sowieso nur enttäuschend werden könnte. Und ich glaube, das wissen die auch. Und deswegen wird da auch niemals ein Album kommen.
Also
das wäre völliger Irrsinn.
Also jetzt ganz, ganz viele Nummern kleiner. Aber es gibt ja immer noch mal Bands von diesen alten New Metal Kapellen, die dann mal plötzlich wieder irgendwie ein Album raushauen. Also jetzt nicht jetzt in diesem Kontext Linkin Park, Slipknot, Disturbed sind ja auch noch unterwegs und machen inzwischen komplett ihr eigenes Ding irgendwie. Vor ein paar Jahren kam mal Spineshank über Century Media nochmal raus. Ich habe echt die Platte gehört. Und also die war gut. Ich habe die, glaube ich, auch ganz gut bewertet. Allerdings eher aus Nostalgie-Charme. Aber das Feeling stimmt nicht mehr, würde ich behaupten.
Ja, also ich meine, die Zeiten haben sich auf jeden Fall geändert. Ich behaupte aber, dass Rage Against the Machine zum Beispiel die stehen ja auch zeitlos sind. So.
Genau, ich glaube, die stehen völlig außen vor. Ja. Also mir fiel das nur in dem Kontext ein, mit dass Erwartungen nur enttäuscht werden können. So, das ist, ich glaube, das passiert einem ja auch in anderen Musikgenres dann sehr häufig, dass die Erwartungen enttäuscht werden, wenn man mit zu vielen rangeht oder denkt, die Band macht jetzt nochmal sowas wie auf ihrem Debütalbum. Aber
ja, Linkin Park haben das doch mal mit der Hunting Party quasi so einigermaßen versucht.
Das war auch cool. Aber,
ja, aber gemessen halt an den ersten zwei Platten genau. War es halt trotzdem irgendwie, habe ich da dann trotzdem gedacht, so ja, netter Versuch, aber wer braucht das? So, ne? Also.
Ja, das Thema war einfach irgendwie durch. Also ich glaube, dann haben sie mit den paar anderen Songs, die dann noch wirklich cool waren, über die Jahre mehr geboten.
Ja.
Sagen wir mal so. Aber übrigens ist mir noch ein ganzes Genre eingefallen, das aus meiner Sicht oder gefühlt auch ähnlich verschwunden ist wie der New Metal und nicht so überdauert hat wie der Metalcore. Fällt dir was ein? Das war, müsste sogar dann die paar Jahre, die zwischen uns liegen, eigentlich bei dir voll im Trend gelegen haben.
So, jetzt bin ich aber gespannt, was die Auflösung dieser Frage ist.
Emo.
Ah, ja gut. Ja, das war in meinem Bekanntenkreis damals auf jeden Fall schon irgendwie angesagt, so Atreo oder
ja, wissen Sie, war ja auch
Funeral for a Friend und so, aber ich glaube, das ist ja dann eher ein Thema für eine andere Folge.
Ja, ich schmeiß mal nur kurz rein, dass es auch da sehr, was heißt missverstandene, fälschlich eingeordnete Bands gegeben hat, würde ich behaupten. Also so Coheed und Cambria zum Beispiel, die ja auch eigentlich völlig was anderes gemacht haben und viel progressiver waren. Gut, aber ich glaube, ja, knappe Stunde ist schon.
Kommen wir zum Ende.
Genau, und kommen wir zu einer Frage, die sehr viel Raum lässt, weil meine Antwort davon oder dabei Story außerhalb und trotzdem innerhalb von Metal.de betrifft. Aber was war der bizarrste Moment, den du im Kontext Metal.de je erlebt hast? Also, soll ich es kurz ein bisschen eingrenzen?
Das wäre, glaube ich, ganz gut. Okay. Mein Gehirn rattert jetzt schon auf Hochtouren.
Also, Metal.de muss eine Rolle spielen, in irgendeiner Form.
Okay.
Aber es muss jetzt nicht auf Metal.de passiert sein.
Ja gut, doch, dann habe ich was.
Okay,
dann was.
Schieß los.
Auf dem Summer Breeze vor 2 oder 3 Jahren, also wir haben ja auf dem Summer Breeze immer so einen schönen Autogrammstand, und da, wenn dann die Konzerte und so alles vorbei sind, dann findet da ja auch gerne nochmal so ein, ja, Besäufnis, ja doch, man kann es glaube ich schon Besäufnis nennen, statt, gerade am letzten Abend des Festivals, wenn dann wirklich gar nichts mehr geht am nächsten Tag. Und ich weiß noch, in einem Jahr ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, rannte da auf einmal auch eine Dame rum, die wirklich sehr, sehr nett war, aber, ja, sagen wir mal, man sah ihr ihre Profession halt auch schon an und irgendwer offenbarte dann auch, dass sie Pornodarstellerin ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das dann erzählt hat. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, die Pornowelt ist halt so weit weg von meiner Realität, also jetzt im normalen Leben, dass das irgendwie für mich völlig, also ich hätte, das Summer Breeze Backstage im Metal.de Stand war irgendwie so der letzte Ort der Welt, wo ich jetzt gedacht habe, dass ich plötzlich irgendeiner Pornodarstellerin über den Weg laufe, die jetzt irgendwie ein Gespräch mit mir anfängt. So, das war wirklich irgendwie in dem Moment, wo ich das so realisiert habe, total bizarr. Aber sie war auf jeden Fall total nett und es war dann auch noch irgendwie ein ganz lustiger Abend.
Okay, ich frag nicht weiter nach.
Ja, nicht so lustig, wie du jetzt vielleicht denkst, Jan, also wirklich.
Aber ich kann mich an das Jahr erinnern und es war tatsächlich so ein bisschen skurril, weil irgendwie man also ich habe mit, glaube ich, mit der guten Dame nicht mehr als 2 Worte gewechselt, aber es war halt schon wirklich ein bisschen skurril. Also ich erinnere mich auch wirklich dran und das hat ja dann irgendwie so die Runde gemacht, auch ein bisschen albern eigentlich und dann wurde es ja auch immer so ein bisschen kindisch, weil dann alle so rumstanden und tuschelten.
Ja,
war schon irgendwie abenteuerlich, aber ja, trotzdem war es wirklich ein bisschen skurril, auf jeden Fall. Und ich weiß ehrlich gesagt auch immer noch gar nicht, wie es eigentlich dazu kam, dass sie bei uns am Stand.
Ja, das wusste halt gefühlt niemand. Und das war ja das Verrückte daran.
Ah.
Ja, und bei dir?
Ja, okay, nicht ganz so schlüpfrig. Nee, bei mir tatsächlich, das ist gar nicht lange her, aber ich finde es immer noch lustig und irgendwie kurios und ja, interessant, wie gut Polizeiarbeit doch funktionieren kann. Ich habe tatsächlich, als ich das letzte Mal im Urlaub war und wir kamen zurück aus Griechenland, sind gelandet, sind quasi losgefahren mit dem Regio dann vom Flughafen nach Berlin in die Innenstadt und ich steige aus und wir gehen runter zur S-Bahn, weil wir dann Anschlusszug und stell fest, mein Portemonnaie ist weg. Das ist richtig geil, wenn du dann so nachts, ne, also wir sind spät gelandet, irgendwie um 11, an der Friedrichstraße stehst und dein Portemonnaie ist weg und du weißt ehrlich gesagt gar nicht, was du jetzt noch groß machen sollst und bin dann halt erstmal da zur Deutschen Bahn. Die konnte mir nicht helfen, weil sie den Schaffner nicht erreicht hat. Musste ich also erstmal nach Hause. Dann hast du ja diesen ganzen Quatsch, dass du am nächsten Tag zur Gemeinde fährst, dein Perso als verloren meldest und so weiter und so weiter. Aber jedenfalls, das habe ich alles erledigt, habe mir auch einen Termin bei der Führerscheinstelle besorgt, um mir einen Führerschein ausstellen zu lassen und habe erstmal einen vorläufigen Perso gehabt. Und jedenfalls am Abend sitze ich auf dem Sofa und plötzlich vibriert mein Handy und ich habe von Kollegen aus der Redaktion lauter Nachrichten mit Screenshots von Facebook und Instagram, wo sich zwei Polizeibeamte unabhängig oder ja doch in Abhängigkeit voneinander gemeldet haben, aber quasi unterschiedliche Profile, ob denn ein Jan Wischkowski bei Metal.de arbeitet. Sie hätten mein Portemonnaie gefunden. Und ich kann es mir am Flughafen abholen. Also quasi bei der Dienststelle, die in der Nähe des Flughafens ist.
Ja.
Und ich solle doch bitte anrufen. Und habe dann abends wirklich noch angerufen. Und die haben sich wie kleine Kinder gefreut, dass es geklappt hat. Daher einmal nochmal so Props an die Polizeiinspektion Berlin-Schönefeld. Ja, die haben sich richtig drüber gefreut. Das hat dann aber alles wunderbar geklappt. Ich bin am nächsten Morgen hin und habe mein Portemonnaie abgeholt. Und die ganze Story finde ich bis heute aber bizarr, dass ich mir dachte so, wow, das ging A, ging das echt schnell, bis sie irgendwie Kontakt aufgenommen haben. Und B, naja gut, sehr nett, ne, dass man sich noch die Mühe gemacht hat, mich extra über Google anscheinend dann zu finden und auch so zu kontaktieren. Und das war bizarr und cool gleichzeitig.
Ja. Tja, dann würde ich sagen, beschließen wir die heutige Podcast-Folge. Und wenn wir mal wieder total ahnungslos waren, eurer Meinung nach, da draußen, könnt ihr das natürlich wie immer gerne an podcast@metal.de schreiben.
Ja, vielleicht habt ihr auch noch ein paar New-Metal-Tipps.
Ja. Die nehmen wir natürlich auch gerne an. Und jegliches weitere Feedback kommt dann eventuell in der dann demnächst doch noch stattfindenden Leser-Kommentarfolge sicherlich noch zum Zuge. Ich sag bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.